Leute gelesen, einstellen, irgendwie, die können ja auf den Knopf drücken und wissen dann, was viral geht.
Ja.
Und da weiß ich auch, dass bei uns noch keiner auf den Knopf gedrückt hat. Aber apropos auf den Knopf drücken, ich drücke mal auf diesen Knopf hier, den kennen die Leute.
Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer.
Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte ungenügend, dem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur. Heute mit Folge 69. Ich bin Janni Imhof und ich erzähle euch jede Woche eine bemerkenswerte Episode aus der Weltgeschichte. Und diese Geschichte erzähle ich nicht nur euch, denn mir gegenüber zum 69. Mal sitzt jetzt schon bei Rippchen, Chicken Wings, Nachos und Tigerface Paint Abel Xavier Unsinn.
Schönen guten Tag. Nächste Tag ist aktuelles.
Ach so, doch. Ich habe ja anderthalb Seiten über die Cincinnati Bengals. Aber du bist Football interessiert und heute spielen die Bengals gegen die Buffalo Bills und das klingt halt einfach so gut, wenn man das so ins Mikrofon sagt. Und ich habe dich das nie gefragt und vielleicht kannst du mir das mal aufdrösen. Wieso heißen die Bengals Bengals? Also oft gibt es ja bei so US-Sport-Franchises einen regionalen oder kulturellen oder historischen Bezug in irgendeiner Art, Form und Weise. Und nun weiß ich nicht, wie es die Tiger nach Ohio geschafft haben.
Ich habe keine Ahnung, das werde ich mal nachlesen. Es ist überraschend, dass ich das nicht weiß. Ich glaube, ich habe mir das immer so erklärt, der war halt noch frei. Also die sind jetzt ja, die sind halt ja auch ein bisschen später dazugekommen. Die sind, glaube ich, nur 68 oder so was gegründet worden. Und ja, Lions und Tigers, vor allem, die kommen ja eigentlich aus dem College Football, diese Maskottchen oder beziehungsweise diese Teamnamen.
Tiernamen.
Teamnamen erstmal,
aber eben auch. Gib meinem Team einen Tiernamen.
Ja. Gib meinem Team, genau. Und ursprünglich war das dann ja eher die Colleges, was da halt für Tiere so rumfleuchen, also irgendwelche Wolverines oder Badgers oder Biber oder Enten oder so ein Zeug. Und da haben sich dann natürlich die starken, durchsetzungskräftigeren Tiere häufiger durchgesetzt und dann dachten die, ja, Wildkatze ist cool, aber der 93. Tiger oder der 250. Löwe ist dann irgendwie langweilig. Also suchen wir uns mal was Besonderes aus. Aber da gibt es bestimmt eine individuelle Geschichte, die ich für die 3% der Zuhörerinnen, die das interessiert, nochmal nachreichen könnte. Aber wenn man so nach Jacksonville guckt, gibt es in Jacksonville Jaguare? Ich glaube auch nicht.
Das weiß ich nicht, nein. Die sind aber auch relativ jung und das ist eine Alliteration. Okay, dann wahrscheinlich irgendwann gibt es dann eben diesen kulturellen Bezug nicht mehr so sehr, sondern dann macht es halt eine Agentur.
Genau.
Okay, again what learned, vielen Dank. Aber eigentlich erzähle ich ja immer was und heute in einer unserer kürzeren Folgen, da gucken wir auch nochmal in die Vergangenheit, machen ein paar Korrekturen oder sonst irgendwelche Bezüge auf vergangene Folgen. Und ja, wenn euch das hier gefällt, dann könnt ihr uns über unsere Social Medias kontaktieren.
Oh ja, schreibt uns doch mal eine Mail an geschichteungenuegend@gmail.com, wenn ihr halt Kommentare habt dazu, was wir mal für ein Thema machen sollten, also Janni eher, hey. Oder wenn ihr vor allem Korrekturen habt zu irgendwelchen Sachen, denn ich zumindest besteche ja höchstens durch ein Halbwissen und Janni durch eine Dreiviertelrecherche. Und da gibt es ja immer mal wieder Sachen, die da ergänzt werden können.
Ja.
Ihr könnt das auch auf andere Art und Weise tun, indem ihr uns beim Twitter unter ungenügend eine Nachricht zukommen lasst.
Genau. Und heute der Call to Action, irgendwo Reviews geben. Auf YouTube, auf Apple, auf irgendwo, wo man Reviews geben kann. Reviews, Sterne, Daumen, Kreuze, wir nehmen alles. Und heute habe ich nichts an Korrekturen gekriegt. Wahrscheinlich sind die Leute genauso blank in japanischer Geschichte und Kultur wie auch ich, wenn ich das immer vortrage. Da kam jetzt nichts weiter rein. Aber ich habe heute ein kleines Thema, das so ein bisschen in unsere Geschichte ungenügend universal Weltgeschichte, Weltformel reinpasst. Das ist so ein Puzzlestück, das irgendwie ganz gut reinpasst. Und das war jetzt ein bisschen nebulös. Ich steig mal ein. müssen nämlich mal.
Also lass mich raten, es geht um den anarchistischen Bruder von Otto von Bismarck, der einmal durch die ganze Weltgeschichte reist.
Haben wir so ungefähr. Nicht ganz, es ist mal wieder die Asienschiene. Okay. Und da muss einer unserer Geschichte ungenügend Veteranen, Friends of the Show ran, nämlich Kim Jong-il.
Ah.
Der dank meiner serifenlosen Typo hier im Skript auch Kim Jong 2 sein könnte. Und das passt ja aber auch, weil von diesen drei nordkoreanischen Herrschern ist das der mittlere, kleiner Refresher. Und der Liebeführer wurde er genannt, the dear leader, nach seinem, im Gegensatz zu seinem Vater, der große Führer, the great leader.
Das war Kim Il-sung, sehe ich das richtig?
Das war Kim Il-sung, ganz genau. Staatsgründer und Overmods und Kim Jong-il, sein Sohn. Der herrschte über Nordkorea zwischen dem Tod seines Vaters 1994 und seinem eigenen Tod 2011. Und den hatten wir in unserer Folge, die hieß, ich weiß gar nicht, welche Zahl das ist, hätte ich mal gucken können, Wrestlen für den Weltfrieden. Der war nämlich in den 90ern Staatschef, als das größte Wrestling-Event der aller Zeiten in Pyongyang stattgefunden hat. Könnt ihr euch in der Folge anhören.
Falls ihr das nicht gehört habt, könnt ihr euch diesen Satz noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen oder in eurem Ohrenschmalz.
Das größte
Wrestling-Event der Welt fand in Nordkorea statt.
Ja. Und diese, so eine, vielleicht eine Affinität zu populärer Kultur, das könnte auch hier eine Rolle spielen heute. Denn Kim Jong-il war nicht nur, ich weiß gar nicht, ob der Wrestling-Fan war, der hat das halt einfach nur zugelassen. Aber was wir über ihn definitiv wissen, er war nebst seiner Tätigkeit als großer Führer und Staatsmensch und fürchterlicher Diktator und Folterknecht und Ausbeuter, war er vor allen Dingen auch ein Filmfan. Hm. Er hat sich ganz gerne mal einen Film reingezogen, wie so ein paar andere Diktatoren auch. Wahrscheinlich hat man da doch noch genug Zeit, sich abends mal hinzusetzen, mal irgendwie Glotze anzumachen.
Ja, in die Kneipe gehen ist schwierig.
Ja, boah, vielleicht kriegt man da auch einen ausgegeben, ne? Leute wollen immer labern dann. Ja, er hat ein privates Filmarchiv und Kino und Institut und ihm war es auch nebst seinen ganzen Staatsämtern immer sehr daran gelegen, dass er auch eine nordkoreanische Filmindustrie aufbaut.
Ach, sieh an.
Hast du schon mal einen nordkoreanischen Film gesehen?
Nee, ich habe nur Dokumentationen in Nordkorea, über Nordkorea gesehen, aber sonst nichts.
Okay, denn es gibt nordkoreanische Filmproduktionen und die haben einen gewissen Hintergrund und wir sprechen heute über einen dieser Filme. Und der ist dadurch zustande gekommen, dass Kim Jong-il, um seine Filmindustrie anzuschieben, was er gemacht hat, das kann man in vielen True-Crime-Podcasts nachhören, das schneide ich nur ganz kurz an jetzt hier. Er hat 1978 hat er das berühmte, damals in Trennung lebende südkoreanische Paar Filmschaffender Choi Yun-Lee und ihren Mann Shin Sang-ok, sie Schauspielerin, er Schauspieler und Regisseur, in Hongkong entführen lassen. Die haben schon in Trennung gelebt und zuerst ist Choi Yun-Lee verschwunden und in Hongkong und ihr Mann ist ja danach gereist und ist dann auch entführt worden und sie sind in Nordkorea gelandet. Die waren insgesamt bis 1986 in einer Geiselhaft. Also es war halt so eine Mischung zwischen Zelle mit Folter, bis die sozusagen weichgeklopft sind. Also war nichts angenehm. Es war nicht nur irgendwie goldener Käfig und wir hofieren euch jetzt. Und es gibt so ein Bild, wo die irgendwie sie und er, dieses Paar, rahmen Kim Jong-il ein und es sieht so awkward aus. Also ganz fürchterlich.
Oh Gott.
Ja.
Das ist ja wirklich wieder so ein Bond-Bösewicht-Move.
Ja, und dann hat er auch denen gesagt, ja, die mussten dann wieder heiraten. Sie haben dann diese Filmindustrie angeschoben. Und unter anderem gab es dann tatsächlich 1984 sowas wie eine romantische Liebeskomödie mit dem Titel Love, 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 also dem übersetzten Titel. Dieser Horror für die beiden dauert insgesamt bis 1986. Da machen sich die beiden in Wien, sie dürfen zu einem Filmfestival nach Wien reisen und machen sich da auf, hauen in die US-amerikanische Botschaft ab und kommen wieder zurück nach Südkorea. Die heiraten dann irgendwann auf, am Schluss wirklich und sie lebten irgendwie glücklich bis an ihr Ende, aber hatten halt diesen unglaublichen Ausflug nach Nordkorea.
Wahnsinn.
Also Ausflug jetzt wirklich nur, ne? Das war schon scheiße. Und aus dieser Zusammenarbeit, dieser nicht ganz freiwilligen, dieser völlig unfreiwilligen Zusammenarbeit ist auch noch ein anderer nordkoreanischer Film entstanden. Und über den möchte ich heute kurz sprechen, aus dem Jahr 1985. Shin Sang-ok führt Regie. Kim Jong-il ist sowas wie Executive Producer. Also es gibt auch ganz viele Fotos von ihm, wo er immer auf irgendwelchen bei irgendwelchen Dreharbeiten aufkreuzt und durch die Kamera linst.
Da habe ich eine kurze Zwischenfrage, die damit überhaupt nichts zu tun hat.
Ja.
Kannst du mich da erhellen? Wenn man so Serien schaut, aber auch Filme schaut, kommen hinterher immer Producer und Executive Producer.
Ja.
Und das sind immer ungefähr so zwischen 12 und 15.
Ja.
Wie verstehe ich nicht. Also,
ja.
Was produziert die denn da jeweils?
Das weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß nicht, ob das so ein, dass man da so seinen Namen dranhängt, damit, um dem Ganzen nochmal ein bisschen Fame zu geben oder ob man da wirklich reinquatscht. Bin ich nicht so drin. Wenn ihr irgendwie ein bisschen in der Filmbranche arbeitet, sagt uns gerne mal Bescheid, wenn ihr da über das Thema Producer was wisst.
Okay, Klammer zu.
Ich kenne den Film The Producers. Der ist toll.
Den kenne ich auch.
Wir packen mal Springtime for Hitler.
Springtime for Hitler.
In die Playlist.
Winter for Poland and France.
Haben Sie gehört, der deutsche Band. Das ist übrigens besser in der Neuverfilmung, wo Will Ferrell dieses deutsche Bandlied singt. Komm, wir nehmen das auch noch mit drauf. Das ist
eine
so
mutige These, weil das Original schon ganz fantastisch ist. Aber vielleicht noch mal kurze Einordnung. Das ist ein Musical quasi, was eigentlich Mel Brooks, glaube ich, mal in Film gebracht hat. Meines Erachtens, wo es darum geht, dass zwei jüdische Broadway-Produzenten einen Flop produzieren wollen, damit sie ihre Versicherungs behumsen können.
Genau.
Und einen Ex-Nazi beauftragen, ein Musical zu schreiben.
Ja.
Und das ist, also hilarious wurde, glaube ich, für diese ganze Story erfunden.
Er ist wirklich sehr gut, so Ende 60er. Ja, reden wir vielleicht auch irgendwann mal länger drüber. Aber auch ein Film ist aus dem Jahr 1985, Pulgasari. Pulgasari basiert auf einer mindestens 1000 Jahre alten Volkssage aus Korea. Und es geht in dem Film um ein Wesen, das von einem Schmied geschaffen wird aus Reis. Und das Wesen ist Eisen und wird immer größer. Es geht im Prinzip so darum, in dem Film geht es darum, das Land wird von dem bösen König unterdrückt und denen geht es allen sehr schlecht. Und Pulgasari ist sozusagen ihr Retter, der isst Eisen und wird immer größer und verteidigt dann das Land gegen den bösen, ausbeuterischen König.
Aber so ein humanoiden Wesen.
Nun, der Film, der Film ist ein sogenannter Kaiju-Film. Und über Kaiju-Filme hatten wir gesprochen in unserer Folge über die Lucky Dragon Number 5. Mhm. Das sind so diese Monster-Suit-Filme. Also Pulgasari ist ein Monster nach Vorbild eines Godzilla.
Ah.
Also das ist, 1985 gab es nordkoreanische Godzilla. Es war so, Kim hatte 84, hatten die Studios, also diese Godzilla-Filme wurden ja die ganze Zeit auch einfach durchproduziert mit einzelnen Pausen mal. Und dann gab es The Return of Godzilla aus dem Jahr 84. Und ich denke, Kim hat dann gesessen, das machen wir auch. Er hat tatsächlich die Spezialeffekte und den Anzug aus den japanischen Toho-Studios
geklaut.
Die auch entführen. Er hat Godzilla entführen lassen. Nicht ganz, aber also er hat es wohl mit den Chefs von Toho eingedealt und die Special Effects Leute und der Darsteller, die wussten, die haben wohl gedacht, die sind Dreharbeiten in China. Und dann sind sie irgendwo in Nordkorea aus dem Flieger und so, oh, okay, na gut. Nämlich im Kostüm und in der Rolle des Pulgasari ist Kenpachiro Satsuma. Der hat neben diesem tollen Künstlernamen seit den 1970ern in 12 Godzilla-Filmen den Godzilla gegeben. Er hat sich hochgearbeitet. Früher war er immer der Gegner von Godzilla, als es noch der alte, über den wir gesprochen haben, Haruo Nakajima. Der war dann aber irgendwann zu alt und ist in Rente gegangen, beziehungsweise der war dann, glaube ich, ist dann Pförtner geworden bei den Toho Filmstudios. Und der neue Kenpachiro Satsuma hat sich dann in den Anzug reingezwängt und der war wohl noch unbequemer und noch CO2-lastiger als die Godzilla-Anzüge. Der muss wohl dauernd umgefallen sein, auch bei den Dreharbeiten.
Das wirkt dann realistischer. Mach weiter, ja. Zieh ihm die Luft weg.
Ja. Nonetheless, in der Analyse des Films und in der Interpretation gibt es so zwei Richtungen und das fand ich immer so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also die einen sagen, und das kann man so lesen, dass dieses Monster selber, Pulgasari, das schaufelt immer mehr Eisen in sich rein und irgendwann ist der König besiegt, aber es will halt weiter Eisen essen und dann frisst es halt alles auf und wird eine Riesengefahr und wird alles überrollen und ganz viel Schaden. Das ist sozusagen, dass da drin eine Kapitalismuskritik liegt. Mhm. Die anderen interpretieren es dahingegen, dass Pulgasari sowas ist wie der Kommunismus oder die nordkoreanische KP selber, dass sie zum einen erstmal, ja, sie helfen, den bösen König vom Thron zu stürzen, aber dann werden sie halt selber zum Monster.
Ja, das gilt für Kapitalismus wie für dieses Unterdrückungssystem, passt ja beides irgendwie.
Ja, ich tendiere ein bisschen zu so einer dritten Interpretation.
Er wollte einfach die Story machen, wie ein Monster Eisen frisst und dann irgendwann einfach nicht mehr zu beherrschen ist.
Ja, wir brauchen mal ein Monster. Ich möchte mal einen Monsterfilm bitte haben, dass er da einfach Bock drauf hat, dass das Ganze ein Riesen, nennt man so ein Vanity Project, also aus reiner Eitelkeit und weil er das gerne mal hätte.
Ja.
Der Film ist, ja, halt wie so ein Mid-80er Godzilla-Film, halt nicht so gut. Also Effekte sind so und den gibt's in voller Länge. Wir verlinken den natürlich auch auf YouTube und den Trailer gibt's auch. Trailer reicht, finde ich. Der ist relativ langsam und langweilig, aber halt sehr bizarr, dass das eines der großen Filmwerke aus Nordkorea ist.
Wir haben dann aber schon einheimische Schauspieler da genommen, außer dem Godzilla-Bespieler.
Ja. Also zumindest gab es keine Links nochmal von dem Cast irgendwo hin und mir ist jetzt auch ich bin zwar kein großer Kenner des asiatischen Kinos, aber ja, das waren einheimische Leute, aber dann den Godzilla, den hatten sie zusammen mit, also den Pulgasari hatten sie zusammen mit dem Darsteller da importiert und die Special Effects Leute auch und Regie geführt hat eben die Geisel aus Südkorea. Und das Ding war.
Wäre es leichter gewesen, den einfach einzukaufen, anstatt ihn zu entführen? Ich meine, die ganzen diplomatischen Verwicklungen, die das mit sich bringt. Oder war das gleichzeitig so ein Zeichen, ey, wir sind auch wer und wir können euch hier mal ein bisschen was, also war das gleichzeitig auch noch so ein imperialistisches Gehabe? Wir können euch einfach auch eure Bürger wegnehmen.
Wir können euch alles wegnehmen. Ja. Ich glaube, okay. Also ich sehe da sehr, sehr viel auch das Ideologische und dann aber auch, dass sich dieser Kim dann die südkoreanischen Sachen anguckt und sich, das müssen wir auch haben, wieso, das geht doch nicht, da müssen wir doch irgendwie hier dem, steckt man nicht drin, wir können ihn nicht mehr befragen, aber ich denke, da war halt so zum einen, dass dieser...
Wie damals, als Erich Honecker Schimmi entführen wollte, um in den Polizeiruf 110 einzubauen.
Das gab's nicht wirklich, oder? Nein.
Nein.
Aber es gab doch, es gibt doch diesen Taxi nach Leipzig, so ein Tatort, der auch irgendwie mit der DDR zu tun hat. Aber ich weiß nicht, wie wir das jetzt hier noch rein verhupt kriegen in das Thema. Wenn ihr Freunde des Tatorts seid, warte mich, Schimanski-Button kann ich jetzt auch nochmal drücken, mache ich jetzt aber nicht. Nee, der Film Pulgasari wird ein Riesenhit in Nordkorea im Kino. Klar, selbst produziert, Riesen-Action, richtig was dabei. Die Leute sind halt sonst nicht viel gewohnt. Es gibt wenig Filme importiert und wenn dann halt nur aus den sozialistischen Bruderländern, was irgendwie einer Zensur da genehm ist und es ist ohnehin nicht so viel Kino. Ja, nun machen sich allerdings die beiden Südkoreaner 1986 davon und der Film landet im Giftschrank. Sozusagen, weil der Regisseur ein großer Verräter ist. Mhm. Der Film verbreitet sich auch in Nordkorea mittlerweile so unter der Hand und auch im Westen ist der dann als eine Raubkopie dann mal gelandet und ich glaube, wurde jetzt dann auch in Südkorea auch gezeigt. Ja, der hat halt so einen Kultstatus, so ein so bad it's good, aber eigentlich, der versinkt halt in dieser Masse dieser total gesichtslosen Kaiju-Filme mit irgendwie den ewig gleichen Monstern und Soundeffekten. Und das ist dann halt so eine Suppe, wenn du die Filme einfach nur so nebeneinander legst.
Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, man kann dem jetzt nicht ansehen, dass der in Nordkorea geschrieben worden ist, im Sinne von, dass da so ein paar Details drin sind, die dann eben die andere Weltsicht sehen. Ich muss da immer an die, das habe ich glaube ich schon mal drüber erwähnt, an diese ganzen schönen DEFA-Produktionen denken aus den, was weiß ich nicht, späten 50ern, frühen 60er Jahren oder wann das ist. Kabit und Sauerampfer ist das so ein schönes Beispiel, so ein Roadmovie, wo irgendwelche Leute ein paar Fässer Kabit irgendwie von Frag mich, schlag mich tot von Dresden nach Wittenberg schleppen müssen oder so. Mhm. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg spielt es. Und wo, was eigentlich ein ganz normaler Roadmovie ist, bloß dass eben dann die Russen, die da immer auftauchen, zwar auch ein bisschen schräg angeguckt werden, aber eigentlich die freundlichen Kumpels sind und die Amerikaner an der Grenze sind halt die überheblichen Arschlöcher. Also so, das ist schon ganz witzig, wie dann halt so ein bisschen die politische Moral eben umgedreht ist. Das kann man dann aber wahrscheinlich diesem Monsterfilm nicht entnehmen.
Ja, schwierig. Ich hatte ja von diesen zwei Interpretationsrichtungen gesprochen, dass da so eine implizite Kritik drin ist oder eine implizite Ideologie. Und Kim hat es schon auch irgendwie versucht, da haben sie ja so eine monolithische Staatsideologie da drin zu haben. Aber auf der einen anderen Seite kannst du halt nicht immer nur diese Bespaßung durch Ideologie und die Leute marschieren lassen. So bist du halt so also ein bisschen Popkultur, ein bisschen Zerstreuung musst du halt auch nochmal und Konsumgüter ein bisschen anfüttern, obwohl das nicht so wirklich passiert ist in Nordkorea.
Ich ging mir auch gar nicht um die explizite Aussage, sondern eher, welcher Hintergrund da so gezeigt wird, wo das alles spielt. So, das ist dann ja häufig ein bisschen was anderes. Naja.
Ja, das spielt, das ist halt dadurch, dass du eben so ein mittelalterliches Setting hast. Du hast da irgendwie die ganzen Leute.
Ach so, klar.
Entschuldigung, hätte ich vielleicht mal sagen sollen, das sind alles so Ritter und so. Und die, da sollen, da geht es halt auch um eine Militarisierung. Und man sieht halt schon Parallelen zu heute, aber angelegt ist es im Mittelalter, ist dann, glaube ich, auch einfacher, so einen Kostümfilm zu machen, als dann irgendwie eine Stadt zerlegen zu lassen. Da brauchst du, wobei da wird dann halt auch so eine Styropormauer wird dann da auch niedergerissen.
Wow.
Ja. Ja, und das ist so ein kleiner popkultureller Blip aus dem Hermit Kingdom, der halt nur kurz und auf haarsträubende Weise eben durch Entführung von Leuten zustande gekommen ist, dann doch aber halt so solide, mittelmäßige Monsterkost bietet, wie sie Japan dann am Fließband produziert hat. Und ja, es ward nie wieder gesehen und nie wieder gehört und es gab auch keinen weiteren Monsterfilm aus Nordkorea. Und wie die derzeitige nordkoreanische Filmindustrie aussieht, kann ich dir leider gar nicht sagen. Wenn ihr da drin seid, meldet euch gerne. Ich hatte jetzt Pulgasari als kleine Fußnote noch dabei. Ja, dass manche Sachen auch wirklich so einfach der, und wie gesagt, meine Interpretation, das ist einfach so persönliche Eitelkeit. Der wollte dieses Ding haben und er hat sich richtig drüber gefreut. Das ist so sein Monsterfilm. Das möchte ich auch. Und das war
Das passt einfach total in dieses Bild, was man von Nordkorea hat und ich als ordentlich ausgebildeter. Naja, Politik ist immer irgendwie mit Zwecken und genau durchkalkuliert und sowas. Mhm. Dass es da halt wirklich so ein Haufen gibt, wo wirklich die persönliche Individualität eines Typen mit ganz viel Macht eben dann doch dazu bringt, weltpolitische Entscheidungen zu treffen und das dann halt wirklich wie so ein Bond-Bösewicht halt sagt, ich will jetzt dieses Gemälde haben und hänge mir das hier hin oder ich will halt diesen Regisseur haben, der mir diesen Film dreht.
Ja.
Das passt nicht in meine Welt, aber das ist irgendwie schön zu erfahren, dass man da auch mal so durchgerüttelt wird.
Das ist ein ganz, ganz schöner Punkt, um drauf zu enden. Bei mir ist das ja auch so ähnlich. Man guckt sich so die so eine historische Analyse ist was von materiellen Zwecken und die Leute sind rationale Akteure. Nur manchmal sind diese rationalen Akteure halt knallverrückt. Und knallverrückte, eitle Idioten. Und diese Eitelkeit und Idiotie entzieht sich halt dann auch so ein bisschen der politischen Analyse. Und dann kommt man aber gleich in diese Personengeschichtsschreibung, wo man dann wirklich, dann kippt das Pendel in die andere Richtung, wo man dann nur wirklich alles irgendwo raushitlert, und alles irgendwie aus der Psychologie oder aus so einer Evolutionärpsychologie Quatsch dann immer so alles aus der Person raus.
Genau, und erklärt. Das glaube ich, das muss man dazu auch noch sagen, das ist gut, dass du das nochmal anführst, denn natürlich sind das alles Individuen, die das Zeug machen und wo man dann die Wahn, häufig auch über den Wahnsinn von Individuen halt erfährt, die halt politisch einflussreiche Positionen hatten. Mhm. Aber die wenigsten politischen Systeme sind halt so organisiert wie so ein Staat wie Nordkorea, wo du halt wirklich offensichtlich die Entscheidungsgewalt in der Hand von ganz wenigen Individuen hast.
Ja.
Und also zumindest, wo zumindest der auch seinen individuellen Spleen, sage ich jetzt mal, etwas euphemistisch ausleben kann. Also so ein Trump, der lässt dann halt irgendwie alle Leute zum Golfen antreten, aber hat nebenbei dann noch ein paar andere Bremsen, die ihm da nicht nur alles machen lassen, wie er sich das so vorstellt.
Ja. Früher, weiter rückblickend, hat man wahrscheinlich auch teilweise so Operettenstaat. Das war eher kleinere Staaten, wo man dann eher wirklich weniger so die weltpolitische Bedeutung hatte, sondern dann halt eher so die Flamboyance hatte, dass man halt irgendwie was anderes nochmal macht und dann damit was. Ja, also Pulgasari, guckt euch zumindest mal den Trailer an und lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit was Längerem. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Bis dahin bleibt uns gewogen. Ich habe ja noch gar nicht über mein Energiegetränk oder mein Süßgetränk gesprochen.
Ich sah vorhin schon, bevor wir überhaupt eingestiegen sind, einen sehr fragwürdigen Gesichtsausdruck auf deinem Mund erschienen.
Ja.
DNB. Ducks and Beavers.
Dandelion and Burdock.
Aber Dandelion ist doch
Löwenzahn. Gänseblümchen? Löwenzahn? Dandelion?
Gänseblümchen.
Nee.
Gänseblümchen hast du, glaube ich, recht.
Ja?
Ist Gänseblümchen Löwenzahn?
Nee, Gänseblümchen sind Daisies. Dandelion ist Löwenzahn. Und Burdock ist Distel. Also Löwenzahn und Distelwurz in einer Limonade.
Das ist doch dieser, ist das nicht dieser tolle Film?
Crimson and Clover, da gibt es so ein Lied. Packen wir in die Playlist. Aber...
Rosenkranz und Güldenstern.
Oh Mann,
ey. Wie nochmal, die sind da einmal über die Wiese gefahren und haben daraus Energiedrink gemacht.
Wird seit Hunderten von Jahren gegen schlechte Haut, aber also ich nehme an, bin hier mit diesem ganzen High Fructose Corn Syrup, kriege ich jetzt schlechte Haut trotz alledem. Probiert's mal aus, schmeckt. Eine Dose deckt 15% eures täglichen Zuckerbedarfs. Ist gar nicht so.
Achso, Distelbedarf.
Also mein Distelbedarf ist auf jeden Fall gedeckt. Löwenzahn muss ich mich im März wieder mit beschäftigen. Unser Garten ist, tut nichts zur Sache. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Review. Ja, blablabla. Wir haben ja schon abmoderiert. Bis dahin, bleibt uns gewogen und macht's gut. Tschüss.